Oh lieber Gott, etwas aufs Zettelchen. Naturwissenschaftler zwischen Kinderglauben und Pantheismus. Das ist in dieser Woche der Titel der öffentlichen Ringvorlesung Georg Christoph Lichtenberg, Schriftsteller, Physiker, Aufklärer an der Göttinger Universität. Jeden Dienstag beschäftigen sich Vorträge von Wissenschaftlern der verschiedensten Fachrichtungen mit dem Leben und Wirken Lichtenbergs. Mit dabei sind unter anderem Historiker, Philosophen, Physiker und Mathematiker, Literaturwissenschaftler, Kunsthistoriker und Theologen. Und genau aus diesem Bereich der Theologie stammt der Vortrag über Naturwissenschaftler zwischen Kinderglaube und Pantheismus. Sie hören jetzt den Vortrag von Professor Dr. Markus Matthias von der Universität Amsterdam-Groningen.
Herr Mellenkopf, herzlichen Dank für diese freundliche Vorstellung. Die Erwartungen sind zu hoch jetzt. Ich werde versuchen, trotzdem ein wenig davon wahrzumachen. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sprechen darf. Ich freue mich, weil ich eben in der Tat vor genau 40 Jahren hier in Göttingen mit dem Studium begonnen habe und die Georgia Augusta als meine erste und wichtigste Alma Mater betrachte, auch wenn ich hier relativ schnell entwöhnt bin. Ich danke auch sehr für das Vertrauen, das in mich gesetzt wurde, um etwas Neues nach den vielen Beiträgen, die schon geschrieben sind, über Lichtenberg und die Religion zu sagen. Am 15. April 1799 vollendete in Berlin Friedrich Schleiermacher nach einer durchwachten Nacht seine Reden über die Religion, die ihn seit dem Spätsommer 1798 beschäftigt hatten. Sie sind bekanntlich gerichtet an die Gebildeten unter ihren Verächtern. Für einen ihrer geistreichsten, Georg Christoph Lichtenberg, kamen sie freilich zu spät. Er war genau 50 Tage zuvor, am 24. Februar 1799, verstorben. Nur die beiden ersten Reden, das Fundament von Schleiermachers Ansatz, waren gerade noch zu Lebzeiten Lichtenbergs abgeschlossen, aber eben nicht publiziert. Die Reden über die Religion sind nicht weniger als eine protestantische Neubegründung von Religion überhaupt und markieren theologiegeschichtlich einen Epochenwechsel. Die protestantische Theologie hat sich, sofern sie sich wissenschaftlich und akademisch verantworten wollte, im 19. Jahrhundert entweder Immanuel Kant oder Georg Wilhelm Friedrich Hegel oder eben Schleiermacher angeschlossen, wobei dessen Bedeutung noch weit in das 20. und 21. Jahrhundert hineinreicht. Die Bedeutung der Reden liegt in der Anmutung, Religion als eine selbstständige, ursprüngliche Bewegung geistigen Lebens neben Moral und Wissen zu erkennen und entsprechend wie Wissen und Moral, um des Menschen willen selbst zu kultivieren. Die Notwendigkeit einer solchen fundamentalen Neubegründung von Religion und ihr bis heute andauernder Erfolg offenbaren, in welcher krisenhaften Situation sich protestantische Religion und Theologie spätestens in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts befanden. Die krisenhafte Situation tritt für den frommen Aufklärer des 18. Jahrhunderts in den 80er Jahren im Pantheismusstreit zwischen Friedrich Heinrich Jacobi und Moses Mendelssohn zutage. Beide Kontrahenten sind fromme Aufklärer. Worüber sie sich bitter entzweit haben, war die Frage, ob sich auf dem Boden der Aufklärungsphilosophie die Unsterblichkeit der individuellen Seele und die Idee eines personalen Schöpfergottes, und zwar als notwendige Inhalte von Religion, vernünftig begründen ließen. Bei aller Hitzköpfigkeit Jacobis ist ihm doch seine aufrichtige Wahrheitssuche hoch anzurechnen, die ihn zu der Erkenntnis kommen ließ, wer allein mit der Vernunft die Wirklichkeit im Ganzen erklären will, mithin auf der Grundlage des Rationalismus, der lande notwendig und folgerichtig beim Spinozismus. Das bedeutete in der Konsequenz, dass das Programm der frommen deutschen Aufklärung gescheitert war. Philosophische Vernunftwahrheit und religiöse christliche Glaubenswahrheit widerspruchslos zu vereinen. Denn wenn man den Anspruch ernst nahm, mit dem der Rationalismus für sich reklamierte, die Welt als den Inbegriff allen Seins zu erfassen, dann ergab sich die Alternative, Gott entweder als etwas Unwirkliches, nämlich außerhalb des Inbegriffs allen Seins, bloß hypothetisch gleichsam anzunehmen oder ihn mit dem Grund allen Seins zu identifizieren, also mit dem Hen Kai Pan, mit dem Ein und Alles. Dann ist Gott die unpersönliche Urkraft, die in jeder Erscheinung hervortritt und die nicht anders als in den vielen Dingen existiert. Konsequenterweise verbot sich dann der Gedanke einer moralischen Zweckursache der Schöpfung, also jede Form der Teleologie. Allein die mechanische Kausalität der Naturgesetze kann dann philosophisch angenommen werden. Der einzige Zweck des Lebens ist dann das Leben selbst, seine Selbsterhaltung. Problematischer war eine weitere Konsequenz. Was für die Welt, für die Kosmologie galt, das musste auch für den Menschen als Teil des Kosmos gelten. Dann kann auch der Mensch nicht nach moralischen, höheren Zwecken oder Zielen handeln, sodass auch die Idee der Handlungsfreiheit hinfällig wird, weil ja Freiheit im Handeln nach moralischen Zwecken besteht. Kurz, die Selbstwahrnehmung von eigener Freiheit ist nur Trug, ein eitler Schein, der das menschliche Handeln begleiten mag, aber nicht dessen Ursache sein kann. Weil dieser vernünftige Schluss, der moralische Fatalismus, für Jacobi unakzeptabel war, begab er sich wieder unter die Fahne des Glaubens und plädierte für eine Philosophie der Salto Mortale, in der die Vernunft gleichsam auf den Kopf gestellt, nämlich für bestimmte Lebensbereiche wie Moral und Religion außer Kraft gesetzt wurde. Lichtenberg selbst begegnete Jacobis konsequentem Raisonnement und der daraus folgenden schroffen Alternative 1786 in einem persönlichen Gespräch mit Johann Caspar Lavater. Lichtenberg nahm sich darin Spinozas an und referierte dessen Naturauffassung oder was er dafür hielt. Lichtenberg: mit einem Wort, alles was sei, das sei eins. Und weiter nichts. Hen kai pan unum et omne. Alles dieses sagte ich ihm. Wissen Sie wohl, was Lavater sagte, dem er unglaublich aufmerksam zugehört? Das glaube er auch. Er hielt bis jetzt Jesum Christum für wahren Gott, daraus fließt sein Wunderglaube. Findet er den falsch, so ist das andere Extremum Spinozismus. Und ich glaube, er, Lavater, ist auf dem Punkt, jenen, den christlichen Glauben, für falsch zu finden. Mit einem Ausblick auf Schleiermacher, einen Vortrag über Lichtenberg zwischen Kinderglauben und Pantheismus zu beginnen, mag rhetorisch befremden, kann uns aber sensibel für die Aporien machen, mit denen sich ein aufklärerisch Gesinnter aus frommen Haus am Ende des 18. Jahrhunderts konfrontiert sah. Aufklärerisch Gesinnte aus frommen Hause waren sie beide, Schleiermacher und Lichtenberg. Beides Pfarrersöhne, beide aufgewachsen in einer freundlich-pietistischen Religionskultur. Beide standen sie der überlieferten kirchlichen Theologie und Frömmigkeit kritisch gegenüber, nicht in Form einer Abarbeitung am Vater, sondern aus einfachen aufklärerischen Gründen heraus. Beide hatten Zweifel an dem Urdatum christlicher, insbesondere auch lutherischer Theologie, nämlich an der Gottheit Jesu. Beide schließlich fühlten sich vor allem der Wissenschaft verpflichtet, Lichtenberg der Wissenschaft von der Natur, Schleiermacher der Wissenschaft des Geistes, der Philosophie. Solche gleichartigen Voraussetzungen laden von selbst ein, Lichtenbergs Position zwischen Kinderglauben und Pantheismus mit der Perspektive auf Schleiermachers epochale Neubestimmung von Religion in den Blick zu nehmen. Der eine Weg, den bestehenden Konflikt zwischen christlichem Wunderglauben und Vernunft auszutragen, ist der der Religionskritik. Das Äußern des Zweifels, das Darlegen der Gründe, warum man der kirchlichen Vorgabe zu folgen nicht bereit oder nicht imstande war. Man legt dann den Finger in die Wunde und fordert von den theologischen Fachleuten eine Antwort oder ein Heilmittel. Man stellt sie auf die Probe. So Lichtenberg mit seinem zur Schau gestellten Atheismus oder Spinozismus, bloß Exercitii Gratia, der Übung halber, also nicht unbedingt aus Überzeugung. Der andere Weg besteht in dem untergründigen, mehr oder weniger bewussten Versuch, sich auf dem Boden der eigenen Wissenschaften auf das eigene Religiöse integrativ oder dissoziativ einen Reim zu machen. Von beiden Wegen ist derjenige der Religionskritik der einfachere, sofern man nämlich nur die sogenannten Heilstatsachen, dass Jesus Christus Gottes Sohn sei, als solchen in den Blick nimmt, die einem im Christentum zu glauben angemutet werden. Als positive historische Wahrheiten können sie nur als Kinderglaube und damit als Zumutungen für den Verstand aufgefasst werden. Bekanntlich hat Lichtenberg in diesem Sinne eine ganze Reihe religionskritischer Überlegungen niedergeschrieben. Der andere Weg ist ein lebenslanger Prozess und kann erst von uns durch eine Analyse dessen aufgedeckt werden, wie ein Mensch sich selbst versteht. Was sagt es also über einen Naturwissenschaftler, der von sich selbst sagt, er hielt sich ein Zettelchen, auf welches er gewöhnlich schrieb, was er für eine besondere, ihm von Gott erwiesene Gnade ansah und was sich gar nicht anders erklären ließ. Bei seinem inbrünstigen Gebet sagte er zuweilen, o lieber Gott, etwas aufs Zettelchen. Offenbar geht es Lichtenberg hier um geistige Einfälle, um Lösungen wissenschaftlicher Fragen oder Wissensfragen, die er als Zeugnisse direkter göttlicher Inspirationen nicht nur zu bewahren und zu dokumentieren sucht, sondern sich gelegentlich sogar erbittet. Wir werden da gleich ein Beispiel davon hören. Man kann das als kindischen Aberglauben abtun oder als Äußerung einer religiösen Erfahrung oder Erwartung ernst nehmen und dann untersuchen, ob Lichtenberg ein Selbst- und Naturverständnis hatte, in das sich ein solches Verhalten integrieren ließ. Für Lichtenbergs Versuch, sich auf der Grundlage seiner eigenen Wissenschaft über religiöse Grundfragen einen Reim zu machen, müssen wir uns Lichtenbergs Verständnis seines wissenschaftlichen Gegenstandes näher anschauen. Anders als Schleiermacher widmete Lichtenberg sich religiösen Fragen nicht als Philosoph, nicht als Kritiker des Selbstbewusstseins, sondern als Naturwissenschaftler, nämlich ausgehend von der Prämisse der Naturhaftigkeit allen Lebens. Er geht daher nicht von dem Ich als dem eigentlichen Selbst und Subjekt aus, das sich der Welt bemächtigt, sondern Lichtenberg ist auf der Suche nach seinem Selbst als Objekt und Gegenstand seines Forschens. Er ist einem Selbst auf der Spur, dessen Irrationalität, ja dessen Bereitschaft zum Selbstbetrug er sich offen eingesteht. Lichtenberg, he Autobiografia. Nicht zu vergessen, dass sich einmal die Frage, was ist das Nordlicht, auf den Graupnerschen Boden mit einer Adresse an einen Engel hinlegte und ganz schüchtern am anderen Morgen nach dem Zettel hinschlich. Oh, wäre da ein Schelm gewesen, der den Zettel beantwortet hätte. Sie erinnern sich, oh Gott, etwas aufs Zettelchen. In diesem Projekt einer Selbstbiografie bezeichnet selbst nicht den Autor oder das Subjekt des Schreibens, sondern das Objekt oder den Gegenstand der Lebensbeschreibung. Die Bereitschaft zur ehrlichen, geradezu konfessorischen Selbsterforschung und Selbstbezichtigung ist deutlich pietistisches Erbe. Konfessorisch kann diese Selbsterforschung sein, weil sie theologisch von der Solidarität der Sünder ausgehen darf. Sie darf davon ausgehen, dass die eigenen Selbstbeobachtungen sich mit denen der Mitmenschen decken, nur dass diese sich nicht trauten, sie zu äußern. Ich habe schon lange an einer Geschichte meines Geistes sowohl als elenden Körpers geschrieben und das mit einer Aufrichtigkeit, die vielleicht manchem eine Art von Mitscham erwecken wird. Mitscham bedeutet offenbar beides, dass Lichtenberg sich nach den gesellschaftlichen Normen für das, was er da zuweilen an amoralischen niederschreibt, eigentlich schämen müsse und dass sich seine Leser mit ihm schämen müssten, weil sie sich selbst die gleichen Gedanken machen würden. Es ist diese Offenheit und Ehrlichkeit gegenüber den eigenen Wahrnehmungen, die es erlauben, Lichtenberg beim Wort zu nehmen, wenn er seine Sicht der Natur aufzeichnet. In welcher Weise spiegelt nun Lichtenbergs Beschäftigung mit der Natur eine Religiosität wider? Ich will dieser Frage in drei Schritten nachgehen, indem ich einzelne Charakteristika von Lichtenbergs wissenschaftlichem Zugang zur Natur hervorhebe. Zunächst einzelne methodische Überlegungen zur physikalischen Welt, dann seine Beobachtungen zu seinem unwillkürlichen Seelenleben und schließlich seine Reflexionen über ihn selbst als Beobachter. Zunächst methodische Überlegungen zur physikalischen Welt. Es ist kennzeichnend, meines Erachtens, für Lichtenbergs Zugang zur Natur, dass er sie nicht nur analysierend und technisch, sondern auch als Ganzheit, als Einheit betrachtet. Das zeigt sich in ganz unterschiedlicher Hinsicht. Die Einheit der Natur erfordert Erklärungen, die auf alle Bereiche der Natur in gleicher Weise angewendet werden können. Auffällig ist die theologische Begründung dieser letztlich metaphysischen Unterstellung einer Weltformel. Wir müssen nicht bloß fragen, wie hängt alles in dieser Wissenschaft zusammen, sondern wie verträgt er sich mit dem Ganzen? Das macht Newtons allgemeine Schwere, Gravitationsgesetz, so reizend für den Verstand. Ich begreife daraus so gut, warum wir an der Sonne kleben, als warum der Tautropfen rund ist. Es gibt eigentlich in sich selbst und vor Gott nur eine Natur. Der Mensch macht sich Kapitel daraus und traktiert jedes besonders, als wenn jedes eine eigene Welt wäre. Die vorausgesetzte Einheit lässt dann fragen, ob die traditionellen Wissenschaften wirklich aufgrund je eigener Prinzipien ihre Gegenstände erforschen können oder ob man nicht eher mit überraschenden Übergängen zwischen den Wissenschaften rechnen muss. Ingenhaus will gefunden haben, und in der Tat hat er es zum Teil wenigstens erwiesen, dass die sogenannte grüne Materie, die sich im Brunnenwasser ansetzt, keine Pflanzen, sondern Tierrepubliken seien, die in Pflanzen übergehen und nicht unwahrscheinlich aus dem Pflanzenstand wieder in den tierischen. Mich hat diese sehr in einer alten Meinung von mir bestätigt, dass es auch mit dem Satz Omnia ex ovo, alles aus einem Ei, nichts ist. Und dass wirkliche Tiere durch Fäulnis und Gärung entstehen können. Lichtenberg war sich dabei bewusst, mit solchen Gedanken die Prinzipien der eigenen Fachdisziplin zu unterminieren, nach denen alles irgendwo angelegt sein und irgendwo seinen Anfang nehmen müsse. Stattdessen postuliert Lichtenberg hier so etwas wie den Zusammenhang allen Lebens und der Natur insgesamt. Nicht von ungefähr stilisiert sich Lichtenberg hier darum zu einem Glaubensverfolgten. Sagen Sie um Himmels Willen keinem Menschen, dass ich so etwas heimlich glaube. Heutzutage schickte man einen eines solchen Satzes wegen auf die Galeere, wenn die Professoren der Physik Gesetzgeber und Richter wären mit weltlichem Arm. Das Verständnis der Natur als eines einigen Organismus verbietet eigentlich auch eine Komplexitätsreduktion durch Klassifizierung in Genera und Spezies. Eine solche Maßnahme ist zwar notwendig, um der Vielfältigkeit Herr zu werden, aber es bleibt eine Maßnahme der menschlichen Kurzsichtigkeit. Die Natur schafft keine Genera und Spezies, sie schafft Individua. Und unsere Kurzsichtigkeit muss sich Ähnlichkeiten aufsuchen, um vieles auf einmal behalten zu können. Diese Begriffe werden immer unrichtiger, je größer die Geschlechter, die Genera sind, die wir uns machen. Je mehr wir uns also von dem Individuellen entfernen, desto weniger ist die Welt wissenschaftlich erfassbar. Im Umkehrschluss offenbart der wissenschaftliche Zugriff die menschliche Unmöglichkeit, die Totalität der Natur als solche, das heißt in ihren Individualitäten, wahrzunehmen. In der Konsequenz würde Lichtenbergs Vorbehalt gegenüber der naturwissenschaftlichen Klassifizierung eine Abkehr vom wissenschaftlichen Zugriff auf die Natur überhaupt bedeuten oder sich wenigstens als ergänzende Sicht etablieren müssen. So ist Lichtenberg eben auch immer kritisch gegenüber der eigenen naturwissenschaftlichen Disziplin, ihren Methoden und Prinzipien. Diese Kritik hat zwei Seiten. Zum einen kann sie aufgefasst werden als methodische Kritik, die erst den wissenschaftlichen Fortschritt ermöglicht, eben durch unaufhörliches Beobachten des Einzelnen, als ob sich die Ursachen natürlicher Vorgänge so einfach bestimmen ließen. In Wahrheit arbeitet man mit Konstruktionen, die von den eigenen Versuchen und Beobachtungen abhängig sind und von ihnen verifiziert werden müssen und sich dadurch eben als reine perspektivische Konstrukte erweisen. Dagegen plädiert Lichtenberg zumindest auch für den Versuch eines unmittelbaren Zugangs zu Naturphänomenen, plädiert sozusagen dafür, der Anschauung unbedingte Priorität vor dem wissenschaftlichen Erklärungsversuch zu geben. Seine Skepsis, und das wäre die andere Seite der Kritik, scheint sich aus der Ahnung zu nähren, dass die Wirklichkeit größer und unbegreiflicher ist, als sie sich den Menschen zu erkennen gibt. Die wenigen Beispiele, die ich Ihnen vorgestellt habe und die es noch zu vermehren gelte, sind durchaus mehrdeutig, das will ich nicht verschweigen. Sie können verstanden werden als konsequenter, radikaler Nominalismus. Sie können aber auch verstanden werden als Gestalt einer besonderen Naturphilosophie im Sinne einer Orientierungswissenschaft. Dann hielte sich Lichtenberg bei aller naturwissenschaftlicher Experimentalphysik lebensanschaulich offen für so etwas wie eine Totalität der Natur, der man begrifflich und wissenschaftlich nicht Herr werden kann, die man nur anschauen und bewundern kann. Zweitens Beobachtungen zu seinem unwillkürlichen Seelenleben. Für Lichtenberg befindet sich alle Materie in einem fortwährenden Transformationsprozess. Auch die Menschen bilden im Blick auf ihre Körperlichkeit darin keine Ausnahme. Sie werden mit dem Tod eingeschmolzen wie Metall. Dieser Transformationsprozess kennt kein Ende. Es gibt eigentlich keinen Tod, kein Nichts. Nach dem Tode müsste man nicht sagen, sondern vor dem Leben und nach dem Leben. Es wird wohl einerlei sein. Menschliche Individualität kann so schlicht botanisch reduziert werden auf die Funktion als Teil eines Ganzen. Wir sind alle Blätter an einem Baum, keins dem anderen ähnlich, das eine symmetrisch, das andere nicht und doch gleich wichtig dem Ganzen. Schwieriger ist die Frage, inwieweit geistig-seelische Prozesse die Individualität und damit ein Personsein konstituieren, vor allem dort, wo ein Ich gar nicht als Subjekt zutage tritt. Innerhalb dieses Prozesses sind zuallererst die Selbststeuerungskräfte der Natur, der eigenen Natur, zu betrachten, wie sie im menschlichen Körper vorauszusetzen sind. Überall zu betrachten, wie weit das Bienenartige, auch allenfalls Spinnen- und Wespenartige Menschen geht. Wir sagen, was der Mensch tut, ohne es zu wissen. Dazu gehört ferner das von Lichtenberg beobachtete zeitliche Nacheinander von Geschehen und Bewusstsein. Eigentlich kann man davon ausgehen, dass der Mensch trieb- oder instinktgesteuert ist. Das gilt für sein Erkennen wie für sein Wollen. Also wir denken eigentlich immer erst im Nachhinein, was in uns schon passiert. Die Frage spitzt sich dahingehend zu, was denn die komplexen unerkannten Motive oder Ursachen unseres Handelns sind, nämlich jenseits von unserer Wahrnehmung einer bewussten oder gar moralischen Entscheidung. Newton hat die Farben zu scheiden gewusst. Wie wird der Psycholog heißen, der uns sagen wird, woraus die Ursachen unserer Handlungen zusammengesetzt sind? Die meisten Dinge, wenn sie uns merklich werden, sind schon zu groß, wenn wir sie gewahr werden. Dass wir glauben, wir handeln frei, obwohl wir Maschinen sind, könnte das nicht auch Form des Verstandes sein? Es ist uns überhaupt unmöglich, die ersten Entstehungen zu bemerken. Wir bemerken überall nur, was geschehen ist, nicht wie es geschieht. Wenn wir also glauben, wir tun jetzt eine Sache, so ist sie schon getan. Zwischenbemerkung, die modernen Erkenntnisse der Hirnforschung sind als solche offenbar schon erfahrungsmäßig bei Lichtenberg vorhanden. Dazu gehören dann insbesondere auch die erstaunlichen Traumphänomene, wie sie Lichtenberg für sich selbst beobachtet hat. Insbesondere auf eine Traumerfahrung möchte ich zu sprechen kommen, da nämlich, wo Lichtenberg erzählt, dass man sich im Traum noch in zwei Personen, eine Unwissende und eine Wissende, aufsplitten kann, sich gleichsam selbst dialogisch aufklären kann. Es war zu Ende September 1798, als ich jemandem im Traum die Geschichte der jungen und schönen Gräfin Hardenberg erzählte. Sie starb im September 1797 in den Wochen. Eigentlich während der Geburt, die nicht zustande kam, sie wurde geöffnet und das Kind neben sie in den Sarg gelegt. Am Ende wollten sie, ehe sie in die Gruft gebracht wurden, noch einige Leute sehen. Man öffnete den Sarg und fand sie auf dem Gesicht liegend und mit ihrem Kinde in einen Haufen geschüttelt. Das schöne Weib, schwerlich noch 20 Jahre alt, die Krone unserer Damen, in diesem Zustande. Dieses Bild hat mich zu der Zeit oft beschäftigt, zumal da ich ihren Gemahl sehr wohl gekannt hatte. Diese traurige Geschichte erzählte ich nun jemandem im Traum, im Beisein eines Dritten, dem die Geschichte auch bekannt war, vergaß aber sehr sonderbar den Umstand mit dem Kinde, der doch gerade ein Hauptumstand war. Nachdem ich die Erzählung, wie ich glaubte, mit vieler Energie und Rührung dessen, dem ich sie erzählte, vollendet hatte, sagte der Dritte, ja, und das Kind lag bei ihr, alles in einem Klumpen. Ja, fuhr ich gleichsam auffahrend fort, und der Kind lag mit in diesem Sarge. Dieses ist der Traum. Was mir ihn merkwürdig macht, ist dieses, wer erinnerte mich im Traume an das Kind? Ich war es ja selbst, dem der Umstand einfiel. Warum brachte ich ihn nicht selbst im Traume als eine Erinnerung bei? Warum schuf sich meine Fantasie einen Dritten, der mich damit überraschen und gleichsam beschämen musste? Womit Lichtenberg offenbar Mühe hat, ist so etwas wie eine Individualität, eine letzte Einheit der Seele einzusehen. So könnte unsere Seele zusammengesetzt sein. Ich fürchte nur gar zu sehr, dass der Gedanke von der Simplizität unserer Seele ein geborgter Begriff ist. Lichtenberg rechnet also damit, dass es keine letzte menschliche Subjektseele gibt, die alle Erfahrungen als Erfahrungen des eigenen Ichs synthetisiert. Das führt dann bei Lichtenberg zum Ende auch der Individualität des denkenden Ichs. Es denkt, sollte man sagen, so wie man sagt, es blitzt. Zu sagen cogito ist schon zu viel, sobald man es durch ich denke übersetzt. Das Ich anzunehmen, zu postulieren, ist praktisches Bedürfnis. Was damit nicht gelöst ist, ist die Frage, worin denn menschliche Individualität, Seele besteht und ob das, was wir unser Selbsteigenes nennen und was über die Seele als Lebensagens hinausgeht, existiert. Mithin die Frage, ob das Ich des Menschen ihn selbst als Lebewesen transzendiert oder ihm als Lebensprinzip immanent und aus dieser Immanenz heraus zu verstehen ist. Drittens, Lichtenbergs Reflexion über sein Ich. Zu den durchgängigen Themen in Lichtenbergs Leben gehört das, was er sein System der Seelenwanderung genannt hat. Darauf hat jüngst Ulrich Jos in einem grundlegenden Beitrag hingewiesen. Ich will versuchen, seine Beobachtungen für meine Zwecke ein wenig weiterzuführen. Das Problem der Seele besteht ja darin, dass sie keinen festzustellenden Ort hat und darin sich fundamental von allem anderen natürlichen Leben unterscheidet. Das weitere Problem des subjektiven Seelenbegriffs, also des Selbstbewusstseins, besteht darin, dass das Ich ganz auf sich geworfen ist, ganz mit sich selbst beschäftigt ist, keine Brücke in die Außenwelt schlagen kann. Das offenbar schon sehr früh aufgekommene Grundgefühl, das Lichtenberg mit dem Stichwort Seelenwanderung kennzeichnet, könnte im Folgenden bestehen. Wie die körperliche Natur eine Vielzahl individueller Erscheinungsformen hat, die alle Teil eines großen Ganzen sind, spinozistisch ausgedrückt Attribute einer einzigen Substanz, so könnte auch die menschliche Seele, die in unterschiedlichen Personen individualisiert anzutreffen ist, Teil einer größeren, allumfassenden Weltseele sein, die an sich unsterblich ist und sowohl diachron über die Zeiten hinweg als auch synchron die Individuen zu einer Identität zusammenfügt. Noch weiterführende Gedanken von Lichtenberg, die ich seinen idealistischen Ansatz nennen möchte. Lichtenberg war sich bewusst, bei der Untersuchung der Natur, insbesondere der menschlichen Natur, keine objektive Perspektive einnehmen zu können. Lichtenbergs geradezu freudige Rezeption von Kants kritischen Schriften hängt ja auch damit zusammen, dass Kant philosophisch eine bei Lichtenberg immer schon vorhandene Überzeugung von den subjektiven Grenzen des eigenen Erkenntnisvermögens unterstützen konnte. Das Problem der Subjektivität der Wahrnehmung der Welt tritt bei Lichtenberg immer wieder hervor. Erste Aufzeichnungen erinnern noch an Leibniz' Monadenlehre, wenn er die Individualität als Erkenntnis herausstellt. Wir sehen ein jeder nicht bloß einen anderen Regenbogen, sondern ein jeder einen anderen Gegenstand und jeder einen anderen Satz als der andere. Später betont er die Aktivität und Subjektivität der Seele beim Prozess des Verstehens der Außenwelt. Wir mögen uns eine Art, uns die Dinge außer uns vorzustellen, gedenken, welche wir wollen. So wird und muss sie immer etwas von dem Subjekt an sich tragen. Es ist, dünkt mich, eine sehr unphilosophische Idee, unsere Seele bloß als ein leidendes Ding anzusehen. Nein, sie leiert auch den Gegenständen. Auf diese Weise möchte es kein Wesen der Welt geben, das die Welt so erkennete, wie sie ist. Ich möchte dieses die Affinitäten der Geister- und der Körperwelt nennen. Noch deutlicher dann im folgenden Sudelbuch, Stichwort außer uns. Es ist gewiss sehr schwer zu sagen, wie wir zu diesem Begriff gelangen, denn eigentlich empfinden wir doch bloß in uns. Etwas außer sich empfinden ist ein Widerspruch. Wir empfinden nur in uns. Das, was wir empfinden, ist bloß die Modifikation unserer selbst, also in uns. Weil diese Veränderungen nicht von uns abhängen, so schreiben wir dieses anderen Dingen zu, die außer uns sind und sagen, es gibt Dinge, man sollte sagen, präternos, also abgesehen von uns. Dem Prätern substituieren wir die Proposition extra, außerhalb. Das ist ganz etwas anderes. Das ist, wir denken uns diese Dinge im Raum außerhalb unser, das ist offenbar nicht Empfindung, sondern es scheint etwas zu sein, was mit der Natur unseres sinnlichen Erkenntnisvermögens innigst verwoben ist. Es ist die Form, unter der uns jede Vorstellung des Präternos gegeben ist, Form der Sinnlichkeit. Ganz konsequent wird dies dann in den Bemerkungen aus dem Sommer 1793 durchdacht. Euler sagt in seinen Briefen über verschiedene Gegenstände aus der Naturlehre, es würde ebenso gut donnern und blitzen, wenn auch kein Mensch vorhanden wäre, den der Blitz erschlagen könnte. Es ist ein gar gewöhnlicher Ausdruck. Ich muss aber gestehen, dass es mir nicht leicht gewesen ist, ihn ganz zu fassen. Mir kommt es immer vor, als wenn der Begriff Sein etwas von unserem Denken Erborgtes wäre. Und wenn es keine empfindenden und denkenden Geschöpfe mehr gibt, so ist auch nichts mehr. So einfältig es klingt und so sehr ich verlacht werden würde, wenn ich so etwas öffentlich sagte, so halte ich doch so etwas mutmaßen zu können für einen der größten Vorzüge, eigentlich für eine der sonderbarsten Einrichtungen des menschlichen Geistes. Dieses hängt wieder mit meiner Seelenwanderung zusammen. Ich denke oder eigentlich, ich empfinde hierbei sehr viel, dass ich nicht auszudrücken imstande bin, weil es nicht gewöhnlich menschlich ist und daher unsere Sprache nicht dafür gemacht ist. Gott gebe, dass es mich nicht einmal verrückt macht. So viel merke ich, wenn ich darüber schreiben wollte, so würde mich die Welt für einen Narren halten und deswegen schweige ich. Offenbar ist hier Lichtenberg nicht so weit entfernt von dem, was später unter deutschem Idealismus firmieren wird und nicht ausgedacht wird, was er selbst auszusprechen noch nicht wagt, nämlich die Auffassung, dass die Außenwelt nur als die vom menschlichen Geist gestaltete existiert, weil es keinen Weg zu einer Welt an sich gibt. Dann wäre die Wirklichkeit nur eine Gestalt des geistigen Lebens und die Totalität der Wirklichkeit erforderte eine Einheit des Geistes. Es muss ja in allem ein gewisser Geist sein, ein Blick, der gleichsam als eine Seele das Ganze leitet. An dieser Einheit des Geistes, die ja auch erst menschliche Kommunikation möglich macht, hätten die Menschen teil, indem sie teilhaben an der Seele des Ganzen. dann hätte Lichtenberg hier bereits erfüllt, was er sich in diesen Jahren notiert hatte, meine sogenannte Seelenwanderung einmal der kantischen Philosophie anzuprobieren. Vor dem dargestellten Hintergrund erscheint mir Lichtenbergs wiederholtes Plädoyer für einen geläuterten Spinozismus nicht so sehr ein Plädoyer für ein atheistisches Wirklichkeitsverständnis, sondern eher für einen spiritualistischen Naturbegriff. Es ist ja offensichtlich, dass Lichtenberg nicht eigentlich Spinoza rezipiert, sondern einen dynamischen, naturphilosophischen Spinozismus. Es geht nicht wie bei Spinoza um die abstrakte, geometrisch konstruierte Una Substantia, sondern um die lebende Una Natura. Überhaupt kokettiert Lichtenberg mit dem Spinozismus als einem ketzerischen Ehrennamen, ohne ihn ausdrücklich für sich zu akzeptieren. Immerhin, Spinoza selbst habe es nicht so übel gemeint, als die vielen Menschen, die jetzt statt seiner meinen. Offenbar sieht oder vermutet Lichtenberg zumindest eine Differenz zwischen Spinozas Anliegen und dem Spinozismus als einer atheistischen Weltanschauung. Überhaupt sei Spinozismus unschädlich, wenn er nicht gelehrt, sondern selbst gefunden werde, wenn er mithin nicht das Ergebnis rationaler Schlussfolgerungen, wie bei Spinoza, sondern eigene Erfahrung und Anschauung sei. Blicken wir zurück, so ergeben sich für Lichtenbergs Wahrnehmung der Natur, seiner leibseelischen Verfasstheit und seines Ich-Bewusstseins verschiedene Totalitätsaspekte, die nach meiner Einschätzung nicht so weit entfernt von dem sind, was Schleiermacher als das Religiöse im Menschen anzutreffen glaubte, nämlich das vorpraktische Gefühl der schlechthinigen Abhängigkeit oder die vorwissenschaftliche, ungeteilte Anschauung des Universums. Ich würde für Lichtenberg probeweise übersetzen, erstens die Erfahrung des Zustandes, dass wir ins Leben geworfen und unbedingt zum Handeln gezwungen sind, hinter welchem Zustand und hinter welcher Erfahrung wir nicht mehr zurück können. Ja, ein Zustand, in dem man mit seinem vermeintlich bewussten Handeln dem sich längst unwillkürlich vollziehenden Leben gleichsam hinterherläuft. Und zweitens, die Wahrnehmung der Lebenswelt als etwas Erhabenes, ein Gefühl, das sich trotz aller physikalischen Analyse nicht vertreiben lässt, ja, dass das Defizitäre des analytischen Klassifizierens eigentlich aufdeckt. Es ist hier nicht der Ort, weder der Tag noch der Ort, Schleiermachers Religionsverständnis darzulegen oder gar zu diskutieren, ob also er mit seiner Beschreibung des Religiösen wirklich den Punkt getroffen hat. Betrachtet man aber, wie Schleiermacher in seinen ersten beiden Reden über die Religion, also noch knapp zu Lichtenbergs Lebzeiten, vor allem negativ beschreibt, was Religion nicht ist, eben keine höhere Metaphysik, kein Kinderglaube und keine bessere oder kirchlich überhöhte Moral, um den religiösen Blick auf die Totalität als solche offen zu halten, bedenkt man, wie klar und deutlich Schleiermacher sich auch von der alten Vorgabe trennt, als seine Unsterblichkeit der persönlichen Seele und ein persönlicher Gottesbegriff notwendige Ingredienzen von Religion. Und liest man schließlich eine Aussage wie diese, Schleiermacher opfert mit mir ehrerbietig eine Locke den Mahnen des heiligen verstoßenen Spinoza. Ihn durchdrang der hohe Weltgeist, das Unendliche war sein Anfang und Ende, das Universum seine einzige und ewige Liebe, in heiliger Unschuld und tiefer Demut spiegelte er sich in der ewigen Welt und sah zu, wie auch er ihr lebenswürdigster Spiegel war. Voller Religion war er und voll heiligen Geistes. Wenn man also diese Sätze liest, dann kann man vielleicht ahnen, wie nahe sich beide Pfarrerssöhne, Schleiermacher und Lichtenberg, gestanden haben mögen. Offenbar hat Schleiermacher ja reflektiert und abstrahiert, was er als sein eigenes, aber zugleich zeittypisches religiöses Gefühl wahrnahm. Zeittypisch zumindest für einen aufklärerischen Pfarrersohn. Hier die Spannung von individueller Vereinzelung und Freiheit einerseits und Aufgehobensein in und Teilsein von einem Ganzen andererseits. Der Altersabstand zwischen beiden, dem Physiker und Mathematiker auf der einen, dem Theologen und Philosophen auf der anderen Seite, beträgt nur eine Generation. Und doch sind sie Philosophie- und Theologiegeschichtlich durch eine Epochengrenze voneinander getrennt. Denn erst Schleiermacher hat Religion und dann auch die theologische Wissenschaft explizit angesiedelt, jenseits der Metaphysik und jenseits der noch von Kant erwogenen, aber nicht schlüssig begründeten Fundierung in der Moral. Jenseits von Denken und Wollen in einer eigenen Provinz im Gemüte, als Anschauung und Gefühl. Er hat das Phänomen, Religion mit der bekannten Formel zum Ausdruck zu bringen, versucht, Religion ist Sinn und Geschmack fürs Unendliche. Dazu hat sich Lichtenberg nicht aufschwingen können. Das war auch nicht seine Aufgabe. Für Schleiermacher ist das Unendliche oder das Universum immer nur im Einzelnen und scheint in dieser Relation zum Unendlichen auf. Es ist die Würde des Einzelnen, Bild und Gestalt des Absoluten zu sein. Da in jedem Einzelnen prinzipiell das Universum aufscheinen kann, erscheint das Einzelne, das Individuelle, die Individua, zugleich als dessen einzigartiger Repräsentant wie ergänzungsbedürftiger Teil. Raum für Seelenwanderung eben. Aber Schleiermacher ist deutlich weitergegangen. Für ihn war die äußere Natur als Medium religiöser Erfahrung nur ein Vorstadium. Schon Lichtenberg hatte diesen Bereich immerhin erweitert um die eigenen Selbsterfahrungen. Die eigentlichen religiösen Erfahrungen werden nach Schleiermacher in der Geschichte der Menschheit gemacht, äußern sich in diversen historischen Universalreligionen, in denen religiöse Grunderfahrungen je für sich zum Ausdruck kommen und untereinander kommuniziert werden, also im menschlichen Leben und den Leistungen der Menschheit. Damit hat Schleiermacher, anders als Lichtenberg, auch die menschheitsgeschichtlichen Phänomene, die Historie, als Ausdruck des Individuellen gesehen und so zum Beispiel den unterschiedlichen historischen Religionen eine je eigene historische Verwirklichung des Religiösen überhaupt zugesprochen. Damit bietet Schleiermacher zugleich einen Ansatz, um über die geistige Individualität des einzelnen Menschen als Repräsentanten des Unendlichen neu nachzudenken. Lichtenberg hat, wie Sie vielleicht wissen, einmal den Vorschlag gemacht, die Theologie etwa mit dem Jahre 1800 für geschlossen anzunehmen und den Theologen zu verbieten, fernere Entdeckungen zu machen. Die Reden über die Religion mit Schleiermachers Entdeckung, dass Religion etwas anderes sei als Metaphysik oder Moral, erschienen im September 1799 im öffentlichen Buchhandel. Ich würde sagen, das war knapp. Ich habe gesagt, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war Professor Dr. Markus Matthias von der Universität Amsterdam-Groningen. Er referierte zum Thema »O lieber Gott, etwas aufs Zettelchen« – Naturwissenschaftler zwischen Kinderglauben und Pantheismus. Der Vortrag ist Teil der öffentlichen Ringvorlesung »Georg Christoph Lichtenberg – Schriftsteller, Physiker, Aufklärer«. Die Ringvorlesung findet jeden Dienstag um 18.15 Uhr in der Aula am Wilhelmsplatz statt. Die Aufzeichnung der Vorträge hören Sie anschließend bei uns im Programm auf der 107,1. In der nächsten Woche machen wir kurz Pause, aber in 2 Wochen geht's weiter mit einem Vortrag des Göttinger Physikers Dr. Daniel Steil.